der Podcast.
Folge 229, Sommer Spezial Teil 5, unsere Websites.
Hallihallo und herzlich willkommen zur letzten Sommerspezialfolge hier bei Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern und so braun gebrannt, dass der Sommer jetzt langsam auch mal vorbei sein könnte, ist mir zugeschaltet aus Berlin der Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Heute geht es um dieses sogenannte Internet oder wie Angela Merkel sagte.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Genau. Ja, wir sind ja sehr viel im Internet.
Aber ehrlich gesagt, metamäßig könnte man jetzt sagen,
dieses Zitat ist für uns alle Neuland.
Also das Zitat ist heute so alt, wie damals das Internet war.
Genau. Nein, das Problem ist, wir sind ja beruflich sehr viel auf in diesem sogenannten Internet schon aus Recherchegründen unterwegs und auch aus privaten Gründen, aber hauptsächlich beruflich aus Recherchegründen. Und da sowohl privat als auch beruflich benutzt man ja Websites aus den unterschiedlichsten Gründen. Nun habe ich in Vorbereitung auf diese Folge festgestellt, so viel bin ich gar nicht auf Websites.
Also, nee, tatsächlich, es gibt ja, also was wir heute nicht vorstellen, ist entweder die Tagespresse oder tagesschau.de oder Wikipedia. Genau, also genau. Das ist ja immer das Erste. Und uns geht es heute darum, dass man so ein bisschen schaut, wo gibt es denn noch was zu entdecken, was man immer mal gebrauchen kann, was einen vielleicht auch interessiert, wo man auch stöbern kann, wo vieles ist, was nirgendwo anders steht. Das ist so unser Gedanke ein bisschen.
Genau. Und es ist aber wirklich nicht viel. Also ich habe gerade so auf Krampf habe ich 5 zusammenbekommen und da war sogar eine davon, war sogar die Wikipedia, weil ich gesagt habe, es ist nun mal die Seite mit
Abstand. Ja, und die müssen wir jetzt nicht groß empfehlen, also ich glaube nicht, dass es hier ein Neuland ist.
Ja. Habe ich jetzt aber, ich habe noch eine andere gefunden, Gott sei Dank.
Ja. Gut, ja, dann fang doch mal an, Sebastian.
Dann fange ich an, okay. Dann fange ich an mit, ich weiß nicht, wer so die anderen Websites, die anderen Folgen, die anderen Websites gehört hat. Ich gucke ganz gern mal einen Film. Und das heißt, wenn ich nicht auf der Wikipedia bin, wo ich auch sehr viel über Filme recherchiere übrigens, dann, wenn ich mal was wissen will oder so, gehe ich natürlich auf die IMDb. Die IMDb ist die Internet Movie Database, ist eine der ältesten Filmwebsites, die es überhaupt gibt. Da gibt es eine andere Letterboxd zum Beispiel und so. Aber IMDb hat halt den Vorteil, die funktioniert grundsätzlich erstmal ähnlich wie die Wikipedia, sprich, das ist eine sogenannte Community-basierte Website. Da kann man also Einträge machen, wenn man angemeldet ist. Und ich glaube, bei der IMDb ist es noch ein bisschen komplizierter. Das mache ich nämlich nicht, während ich bei der Wikipedia auch selber Sachen schreibe. Mache ich das bei der IMDb nicht. Aber du findest über Serien, also gerade Hollywood findest du alles. Auch über deutsche Serien findest du alles. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass bei Stromberg der Film in der Castingliste nicht mal im Abspann der Name Tilman Lucke auftaucht. Ich habe auch noch nicht rausgekriegt, aber weil du hast mehr als eine Komparsenrolle.
Sebastian.
Du hast 2 Sätze.
Nein, heute ist das Thema ein anderes. Ja, 2 Sätze.
Ja, aber du stehst in der IMDb nicht drin.
Ja,
Lothar Böck steht in der IMDb. Für diese Kanzleramt und so, egal.
Fernsehen ist auch drin. Also alles, was mal irgendwo lief.
Ja,
die haben wirklich, also die Fülle ist riesengroß, auch eben mit Hyperlinks. Also man kann sich schön da durchklicken, wer wann wo mitgespielt hat, wer mit wem in welchem Film und so weiter. Kann man endlos drin sich aufhalten. Ja.
Also wenn ihr mal einen Schauspieler seht, ihr guckt eine Serie und das geht mir ganz oft so. Woher kenne ich diesen Schauspieler oder diese Schauspielerin? Mhm. IMDb aufmachen, diese Serie, die ihr gerade guckt, aufmachen, die Folge, die ihr gerade guckt, oben links ist Folgenleitfaden oder halt Episode Guide, wenn ihr es auf Englisch guckt, anklicken, die Folge anklicken auf Casting und dann findet ihr den Schauspieler und dann klickt ihr auf den Schauspieler und dann seht ihr die Filmografie des Schauspielers und dann müsst ihr euch manchmal durch eine sehr lange Filmografie durcharbeiten und dann die Serie habe ich geguckt vorher und dann steht Gott sei Dank meistens auch noch dabei, welche Rolle er dann in dieser Serie oder sie dann in dieser Serie gespielt hat. Die Verteilung übrigens, wenn ich jetzt hier die männliche Form benutze, die normale Verteilung in Serien ist 70% Männer, 30% Frauen. Es sind, also darum, es gibt wesentlich mehr Schauspieler als Schauspielerinnen. Es kommt nachher bei einer anderen Website, die ich erwähne, kommt das auch nochmal. Aber also die IMDb ist die wichtigste, die ausgeprägteste, die also da ist auch, da sind auch alle Gewerke drin, ja, also wer hat
es
den
ist
Film
also
beleuchtet?
In welch ist wahrscheinlich aus Amerika, also sozusagen weltweit
basierend, es gibt eine IMDb Deutschland quasi, also die Internet, also gibt's auch, aber so ähnlich wie bei der Wikipedia. Also es gibt es in jeder Sprache und so.
Aber das wird ja eher automatisiert übersetzt, oder? Oder ist das eher...
Nee, du hast ja halt, ja, auch, aber du, die, also die erkennt, okay, das ist ein deutscher Benutzer, also mache ich alles auf Deutsch, auch die Filmtitel. Ja. Aber wenn es das nicht auf Deutsch gibt und wenn es auch keine Einträge auf Deutsch gibt, dann ist da keine deutsche Übersetzung, dann lese ich das Englische.
Mhm. Okay. Also dynamisch quasi
genau,
die Sprache.
Was ja bei der Wikipedia nicht ist. Du bist entweder auf der deutschen Seite oder auf der englischen Wikipedia-Seite.
Und wenn es da eine Seite nicht gibt, wird man nur über Google dann die Seite in einer anderen Sprache finden, nicht?
Richtig.
So, genau, also das ist wirklich interessant, gut vorgelegt. So, was erzähle ich denn jetzt zum Ersten? Also ich habe natürlich verschiedene auch, wie du sagst, also privat und auch beruflich recherchierend. Und man muss wirklich sagen, seit einigen Jahren ist die bundestag.de-Seite, die ist wirklich gut, da ist viel drin. Die Mediathek ist auch gut und anders als, was weiß ich, in der ARD-Mediathek ist wirklich zum Beispiel eine einzelne Rede eines Abgeordneten, die ist da, sagen wir mal so, 3 Minuten nachdem die Rede zu Ende ist, ist die schon als Schnipsel da drin. Dann kann man auch gesamte Tagesordnungspunkte gemeinsam anschauen oder runterladen oder den ganzen Tag sogar. Da brauchen wir ein bisschen Speicherplatz für... Wenn es von 9 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts geht, in HD-Qualität. Also da, das geht aber. Und das.
Und wer bezahlt das?
Ja, das so, also das ist erstens mal das, also was aktuell im Bundestag passiert, dann natürlich alles, was bisher im Bundestag, was bisher geschah, ja, auch wie bei einer Serie, also Protokolle von 1949 kann man, und auch, die haben eine interessante Abteilung, da werde ich jetzt nicht die einzelnen Links nennen, sondern das kann man super finden, auch gute Suchfunktion, über die Volkskammer, zumindest die 1990er Volkskammer, da haben sie ja auch alle Videos. Also Videos haben sie erst ab einem gewissen, ja, sagen wir mal so, 2010 oder so. Davor gibt es keine Videos, zumindest nicht. Es kann schon sein, dass die das forschungsprojektmäßig dann irgendwie versuchen. Es gibt, der Bundestag wurde ja am Anfang nicht gefilmt, sondern allerhöchstens Radio. Es gab große Debatte, darf man das überhaupt im Fernsehen bringen? Ja? Ist das Fernsehen
nicht... Aber es gibt doch Filmaufnahmen so von Helmut Schmidt oder auch von Strauß so aus den 50er, 60er Jahren.
Das schon, aber das gab einen bestimmten, das kann ich dann nachliefern, Zeitpunkt, wo die erste Fernsehaufnahme war. Alles andere, was man, es ist ja manchmal so in TV-Dokus, da hört man manchmal so das berühmteste ist ja Herbert Zimmermann 1954 Fußball-WM. Was wird da gezeigt? Der Radiokommentar und natürlich werden die Fernsehbilder dazu gezeigt. Die sind aber nie zusammen ausgestrahlt worden. Natürlich guckt man, dass es möglichst zeitlich passt, dass Rahn dann auch wirklich aus dem Hintergrund kommt, wenn sein
Auftritt... Er schießen müsste und er schießt.
Ja, so. Aber vorher muss Schäfer nach innen geflankt haben.
So.
Und das ist dann schon, aber zumindest der normale Zuschauer denkt, das wäre dann die Fernsehreportage gewesen, aber das ist nicht so. Und so ähnlich ist es dann mit diesem Bundestag, was weiß ich, Adenauer unterschreibt das Grundgesetz, das war nicht... was auch immer, also das war nicht live.
Ja, okay, aber wir sind ja auf
Bundestag.de. Ja dabei. Also wie gesagt, Volkskammer, die haben alle Videos, alle Protokolle und das ist natürlich eine spannende Zeit. Ich habe das ja auch im Geschichtsstudium mal extra mich da damit befasst. Also das war unglaublich, wie die da, wie engagiert die da waren, auch teilweise bis in die Nacht. Die deutsche Einheit ist ja kurz vor 3 Uhr beschlossen worden, wo manche Abgeordnete einfach gesagt haben, ist mir scheißegal, die deutsche Einheit, ich gehe jetzt pennen. Ja, also man hat wirklich viel und unter anderem den wissenschaftlichen Dienst oder die nennen das die wissenschaftlichen Dienste, sind ungefähr schätzungsweise 10 Abteilungen thematisch gegliedert. Und da habe ich ja auch früher mal ein Praktikum gemacht im WD1 damals, also Geschichte, Politik, so hieß die Abteilung, also alles, was so anfällt. Da gibt es natürlich auch die juristische Abteilung, die so und so Abteilung, aber die Juristen haben immer am meisten zu tun, aber bei uns lief dann immer alles auf, was so, ja, wie war es denn früher? Und man kann diese Analysen, also der einzelne Abgeordnete oder andere Institutionen dürfen da was anfragen und dann gibt es eine bestimmte Frist und dann kriegt man da eine Ausarbeitung, Recherche, was auch immer. Es gibt verschiedene Kategorien, wie ausführlich das ist. Und das ist aber auch, jetzt fragst du, wer bezahlt das? Also wir kriegen es auch. Der Bürger darf es abrufen. Es gibt unter bundestag.de/analysen, da ist eben das, was da zuletzt reingestellt wurde an diesen Ausarbeitungen. Und dann immer auch wirklich interessante Einschätzungen. Manchmal wird ja auch in der Presse darüber berichtet, wenn es heißt, dieses Gesetz wird vom Bundestag für verfassungswidrig gehalten, dann ist es immer der wissenschaftliche Dienst. Und dann kann man da genauer sich die Meinung bilden, als wenn man es nur indirekt in der Presse liest. Also das ist wirklich bundestag.de, da kann man wirklich auch viele Jahrzehnte lang sich drin aufhalten.
Super. So, dann kommen wir jetzt zu meiner, also wie gesagt, Wikipedia, ich muss es nochmal erwähnen, die Seite, wo ich am meisten Zeit drauf verbringe, auch laut meines Handys, stimmt nicht ganz, die Seite, wo ich eigentlich am meisten Zeit drauf verbringe, ist YouTube, aber das läuft ja immer nur so nebenbei. Während
genau, das empfehlen wir auch nicht, weil es auch sich rumgesprochen haben dürfte
inzwischen. Genau, ist nach der Internet Movie Database, ist tatsächlich eine Seite, wenn ich wissen will, wo was läuft. Also ich will was gucken mit Kindern, Mensch, können wir den Film gucken oder wollen wir die Serie anfangen und so, wo was läuft, wie kriegt man das raus? Also auf der IMDb steht in seltensten Fällen, wo das läuft und meistens sind die Informationen auch veraltet. Es gibt aber eine deutsche Seite, die ist aber in Spanien gehostet. Die heißt nämlich werstreamt.es, also wer streamt es. Und da gibst du deine Serie, deinen Film, sonst irgendwas ein und dann sagt er dir zu 100% der Sicherheit, läuft gerade auf Amazon in der Flatrate oder nicht, läuft auf Maxdome in der Flatrate oder nicht oder läuft auf Netflix, Disney Plus, da ist es ja immer eine Flatrate, auch auf Apple TV in der Flatrate oder nicht. Und wenn du einen dieser Dienste abonniert hast und da das grün ist, kann ich gucken. Oder du sagst, okay, ich will den jetzt so unbedingt gucken, ich nehme jetzt nochmal ein Monatsabo Netflix, was ich lassen würde, aber das geht. Da bin ich sehr häufig, weil ich will meine Szene nachgucken. Mir kommt was in den Kopf und ich denke, ach, wie war das, war in der Serie, da und da. Und dann kriege ich das. Also ich habe ja wegen der Kinder, haben wir ja Disney Plus ein Jahresabo und Amazon Prime hast du ja über die Firma sowieso, weil Prime-Kunden sozusagen haben das Recht, eine Rechnung zu verlangen. Und meistens bestellst du, also es ist so diese sich selbst erfüllende Prophezeiung. Es bieten alle auf Amazon an und wenn man was braucht, guckt man natürlich als allererstes bei Amazon, obwohl ich natürlich Jeff Bezos eigentlich nicht unterstützen will. Aber und dadurch haben wir halt Prime, diesen Streaming-Dienst, und wir haben Disney Plus und haben einmal im Jahr noch Netflix, weil es da so ein paar Sachen gibt, die meine Frau und ich gerne gucken und auch die Kinder und so. Und dadurch kann man da immer schon, also werstreamt.es kannst du genau eingeben, zum Beispiel Street Hawk Staffel 1. Street Hawk wird dir nichts sagen, aber das war eine Serie über ein Supermotorrad so in den 80er Jahren, das so im Sinne von Knight Rider lief.
Ja, also das aber hier, das ist also, so ein bisschen, wenn ich Sebastian Hengstmann beschreiben würde, würde ich es einfach sagen, Street Hawk.
Ja, genau. Ja, also werstreamt.es.
Ja, sehr gut. Da schließe ich nur halb was an. Ich schummel jetzt hier auch wieder was dazu, ohne das dann in echt zu sagen. Hm. Und zwar wunschliste.de. Das ist sowas Ähnliches. Da kann man eben Filme oder Serien suchen, die man vor 100.000 Jahren mal gesehen hat und sich dann per Newsletter informieren lassen, wenn das dann doch mal wieder kommt. Es gibt natürlich Sachen wie das mit diese Witzsendung mit Gerd Rubenbauer, die wird da zwar auch verzeichnet sein, aber da wird man nie eine E-Mail kriegen, weil das nicht mehr läuft und zum Glück auch nicht
mehr. Der Gaudi Max,
ja, das nicht.
Ich kann dir, wenn du möchtest, eine VHS-Kassette geben.
Ja, ich kann die noch abspielen zu Hause.
Cool.
Es ist halt... Das kann man ja dann eben beiseite legen, gedanklich, und dann irgendwie nach 5 Jahren kriegt man die Mail, ach, die Serie, die du gern gucken würdest, die läuft halt jetzt wieder in irgendeiner Mediathek oder halt im Linearen. Und das ist einfach cool, weil man dadurch ja selber auch, zum Beispiel, ja, es ist ja so, wenn man sich Geld sparen will fürs Kino, dann weiß man, in ein paar Jahren kommt es im Fernsehen und dann muss man halt wissen, wann. Und es gibt die Methode Fernsehzeitung oder wie du vor ein paar Folgen erzählt hast, deine Oma hat immer im Westfernsehen mitgeschrieben, wenn die Ansagerin das vorgetragen hat, was jetzt die nächsten Tage und Wochen im Fernsehen kommt. Das kann man auch machen oder man geht, also damals gab es noch kein Wunschliste.de oder Wunschliste.ddr hätte es auch gegeben, aber es gab es halt nicht. Genau. Und da wäre die Wunschliste auch recht eingeschränkt gewesen. Also schwarzer Kanal, aktuelle Kamera und bunter Kesselbuntes.
Okay.
Gut, nee, das habe ich jetzt. Sorry.
Dann los.
Es ist nur die.
Mein Gott.
Ein bisschen schummeln ist auch gut. Nein, also ganz trivial. Als Comic-Fan bin ich natürlich nicht nur Disney-Comic-Fan, sondern auch Garfield. Garfield finde ich ganz bemerkenswert. Gibt es seit fast 50 Jahren.
Also die Comics.
Genau.
Die sämtliche anderen, wie Zeichentrickserie, Filme, lass die Hände weg.
Ja, also dieser 3D-Film, der geht gar nicht und Zeichentrick.
Da fehlt einfach dieser
es gibt witzige, weil die Garfield-Zeichentrickserie, die besteht ja auch aus Orson's Farm. Das ist witziger, ja. Orson's Farm.
Ja gut, das stimmt, ja.
Also kann man auch immer wieder gucken, aber deswegen, aber natürlich das Original sind die täglichen, wirklich täglichen Comics, die da, also meistens drei Bilder.
Strips.
Genau.
Die Strips.
Sonntags ist es dann eine halbe Seite oder was. Und das gibt auch Zeitungen, die nach wie vor täglich drucken. In Deutschland ist es eher unüblich, aber in Amerika gibt es diese Tradition schon immer. Disney hatte das auch mal, das gibt es inzwischen nicht mehr, aber diese täglichen Mickey und Donald Comics, sogar beide parallel. Und Garfield gibt es eben seit 1978 und man kann die alle angucken unter gocomics.com und dann / Garfield oder / alles mögliche. Also man findet da auch Sachen, die man gar nicht, also so, das ist auch so sehr vernetzt mit allen Comics, also gocomics.com und wie gesagt, täglich, dieser tägliche Garfield, man öffnet die Seite und dann kommt automatisch der von heute. Und es ist doch immer, muss ich sagen, also ein bisschen nutzt es sich ab, also das Prinzip Faulheit oder das Prinzip viel Essen, aber so alle paar Tage hat man schon so ein kleines, so einen kleinen Grinser auf seinem Gesicht zu finden.
Okay, gut, sehr schön. So, jetzt kommen wir mal zu einer Seite, die auch wieder, also sagen wir mal so, wenn ihr eine normale Folge Luke und Hengstmann hört, hört ihr irgendwann so ein knarzendes Geräusch, das ist Tillmann, der mit den Augen rollt, wenn ich wieder mit Umfragen für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt komme. Ich schaue sehr gerne auf Umfragen. Ja, aber Sebastian, wo hast du denn immer die ganzen aktuellen Umfragen her? Es gibt eine Seite, die heißt wahlrecht.de. Hier bin ich drauf gekommen, indem ich einfach Sonntagsfrage eingegeben habe und da wird man eigentlich sofort auf wahlrecht.de geleitet. Die haben nicht nur Umfragen, die haben auch alle möglichen Sachen zu aktuellen politischen Sachen, verlinken auch ein paar Artikel und so weiter, aber das Wichtige ist, die haben alle aktuellen Umfragen zu allen Wahlen in Deutschland, also Kommunalwahlen jetzt nicht, aber zu relevanten Wahlen, also Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, haben die da immer die letzte, die aktuelle auch aufgeteilt nach den Umfrageinstituten. Darum sage ich immer, ja, die Umfrage ist nicht so wichtig, die ist von INSA, wo Thema ja zu Recht sagt, auch das ist eine statistisch saubere Umfrage, sonst würden die nicht veröffentlicht werden.
Also man darf sich nicht willkürlich repräsentativ nennen. Das heißt immer, und das muss man mal drauf achten, wenn das zum Beispiel im ZDF Politbarometer, die sagen immer, so und so viele Leute wurden befragt und damit ist es repräsentativ. Das ist wie so eine Definition, so eine Art genau. Beetformel, die man also dazu sagen nicht muss, aber es darf dann, es darf nur dann so genannt werden. Ja.
Genau. So, ja. Wahlrecht.de. Ich wollte jetzt eigentlich, hatte so überlegt, na jetzt werde ich dich mal mit einer schönen neuen Umfrage, aber die ist ja dann, wenn wir das ausstrahlen, auch schon wieder 5 Wochen alt und dann ist es völlig egal.
Aber das Interessante ist, da gibt es eben auch alles andere. Es gibt auch die zurückliegenden Wahlergebnisse. Also
genau, nicht findest so, alles eigentlich.
Nicht unbedingt historisch so weit zurück. Also seit es diese Seite gibt, haben die eben die Berichterstattung auch archiviert. Aber du könntest jetzt nicht sozusagen den, was auch immer interessant ist, der Prognoseverlauf, der Hochrechnungsverlauf an einem Wahlabend. Die schreiben dann Uhrzeit so und so, Hochrechnung ZDF und dann die Zahlen und dann kann man sehen, wie sich so Hochrechnungen entwickeln, was auch die Fehlermarge ist. Und sowas machen sie natürlich nicht für die Bundestagswahl 1969.
Das ist klar.
Aber grundsätzlich kann man da alles nachschauen, also Bezug auf aktuelle, künftige und vergangene Wahlen und auch über das Wahlrecht. Also was mich ja dann immer interessiert, ist die Dont-Methode oder die Sandler-Guyer-Schepers-Methode oder Herr Niemeyer oder Hagenbach-Bischoff. Das wird da auch für Dumme, nicht für Dumme, aber für Leute, die von Adam und Eva anfangen, erklärt, wie man eine Wählerstimme auf einen Sitz umrechnet und auch wie das weltweit oder europaweit ist. Also da ist wirklich viel auch Blick über den deutschen Tellerrand oder über, und was es auch gibt, eine Urteilssammlung. Also jedes Gericht, Bundesverfassungsgericht, Landes, so und so Gerichte, wieder mal in Bezug auf Wahlen, auf Mandatsverteilung, was auch immer, geurteilt wurde. Archivsammlung mit jeweils Link, wobei Urteile manchmal nicht, kommt immer drauf an, manchmal gibt es kostenpflichtige Portale, wo die Urteile nur drauf sind, aber die meisten Urteile kann man ja frei auch so recherchieren. Und das ist wirklich, auch da ist es, ich denke halt immer, so geht es mir, wenn ich irgendeine Meldung lese und dazu noch Fragen habe, dann lasse ich die halt nicht offen, sondern ich muss dann auch genau wissen, was damit auf sich hat. Aber das Gute ist, Hörerinnen von Luke und Hengstmann müssen das nicht, weil sie es nämlich bei uns bekommen.
Und zwar ungefragt.
Natürlich.
Gut. Bitte.
So, dann mache ich mal weiter und ich habe auch sprachlich, wenn ich mich mit Gedichten beschäftige, irgendwas reimen will, dann habe ich natürlich mein analoges Reimlexikon. Was wenig funktioniert, sind Online-Reimlexika, weil es da oft um, es gibt wirklich ganz schlechte, da geht es um die Schreibung. Da reimt sich dann die Band auf Land, ja, oder?
Ja, genau.
Gut, auf The Land reimt sich ja sogar, aber es ist, gibt es wirklich schlechte und das, ich empfehle da die gedruckten Exemplare, da wir aber darüber nicht reden, bin ich eher zum Thema Synonyme. Also man muss ja beim Dichten immer ein bisschen basteln, man hat ein Wort mit 3 Silben, aber in dem Vers sind eigentlich nur 2 Silben oder 4 Silben Platz und wie will ich da ohne große Füllwörter, auch mit der richtigen Betonung, wie will ich da was finden? Und dann gehe ich auf das Voxikon. Also voxikon.de und da gibt es also auch, also das ist im Grunde ein erweitertes Wörterbuch mit allen Funktionen und meine wichtigste Funktion sind da die Synonyme, also synonyme.voxikon.de, also man kann ja eine Seite nicht nur erweitern durch Schrägstrich hinten, sondern auch durch vor dem ersten Punkt, das sozusagen die Hosting-Regeln für Websites sind ja so, dass man auch davor irgendwas setzen kann, also synonyme.voxikon.de und da kann man wirklich sehr, sehr erschöpfend, auch bedeutungsgegliedert. Das ist dann auch so, du kannst natürlich, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Band eingibst, dann versteht der natürlich Band. Und dann sagt er aber Band im Sinne von Bändchen oder Band im Sinne von Musikgruppe und nimmt dann, ja, Musikgruppe wäre Kapelle, wäre zum Beispiel ein Synonym und er gliedert es dann nach Bedeutung. Und dann hat man natürlich sofort auf einen Blick oder man grast es dann ab, aber man hat auf wenige Blicke dann die Möglichkeiten, die einem da eröffnet werden. Und es ist auch relativ ausführlich, relativ erschöpfend. Natürlich gibt es immer mal was da nicht drin steht, aber das gibt's, so ist es ja mit allen. Aber es ist immer, also für meine dichterische Arbeit ist es von großer Bedeutung, muss ich sagen.
Okay, super. Selbst Goethe soll ja mit Reimlexikon gearbeitet haben, nur um das mal vielleicht einzuordnen.
Genau, also Reimlexikon ist, oder überhaupt so diese lexikalischen Hilfsmittel, es ist ja ein Missverständnis. Der gemeine Depp, sagen wir mal, oder Dödel, der noch nie gereimt hat, denkt immer, ist ja gar nicht echt der Reim, ist ja aus dem Lexikon. Aber genau das würde man ja feststellen. Also wenn der Reim gezwungen ist, dann
genau.
Ist das oft, wenn ein Dödel zum ersten Mal ein Reimlexikon benutzt und das erste Wort nimmt, was er da findet, ja,
genau.
Dann ist es natürlich nicht sinnvoll benutzt.
Wobei ich muss ganz oft sagen, dass mir Reimlexika dann doch irgendwie nie, also die helfen mir eher nicht, als dass sie mir helfen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, man hat natürlich, die eigenen Gedanken werden dadurch angeworfen. Man darf, was man nicht machen darf, ist, jetzt reden wir doch über Reimlexika, aber was man nicht machen darf, ist, sich von Sachen, die man dann aufgezählt bekommt, gedanklich wegleiten zu lassen von dem Gedanken, den man ausdrücken will. Ich habe hier zum Beispiel 4 Verse und will da was, also es heißt ja dichten, verdichten. Man sagt es kürzer, als man es sonst sagen würde. Und ich darf jetzt nicht denken, ach, Richtung so und so weiterdenken und dann schweift es ab und das, der schlechte Dichter und das,
lässt
das kann
sich
man,
verschweifen.
Das kann man natürlich auch dann sehen und weiß, aha, ich weiß genau, wie diese Zeile zustande gekommen ist und das bringt nichts und das hat auch mit dem Thema nichts zu tun. Also das darf man nicht, aber wie bei allem, also die Übung macht's und ich empfehle jedem, sich damit zu befassen und das auch ernsthaft und gründlich zu machen und auch vor dem eigenen dichterischen Gewissen, also es erst dann in die Welt zu blasen, wenn es vor dem eigenen dichterischen Gewissen, was bei manchen sehr flexibel ist, bestanden hat. So.
Genau. So, dann kommen wir zu meiner nächsten Website, wo ich dann doch relativ häufig tatsächlich drauf unterwegs bin. Und das ist die synchronkartei.de. Das Synchrongewerbe in Deutschland ist ja so absolutes Nerd-Ding. Ja? Also es gibt Leute, die wissen überhaupt nicht, dass amerikanische Filme eigentlich ursprünglich auf Englisch gedreht werden. Weil wieso, das habe ich doch in Deutsch gesehen. Weil die deutsche Synchronkultur so gut ist, weil wir das seit 1947 machen.
Anders als die polnische, wo es ja immer nur eine Stimme gibt für alle Rollen und alle Geschlechter.
Also pass auf, es ist normalerweise so, in Holland oder so werden Filme im Original gezeigt mit Untertitel. Weiß ich, dass für die 4 Millionen Holländer oder Niederländer, also auf Niederländisch einfach nicht lohnt, Filme zu synchronisieren. Kinderfilme werden meistens synchronisiert, auch so Disney-Filme inzwischen, aber also auch Kinderfilme sozusagen.
Ja, die Massenfilme, also da, wo man davon ausgehen kann, dass es sich lohnt.
Ja, aber auch nicht gut. Also Deutschland hat, also dass sich Schauspieler hinsetzen, jeder Schauspieler eine andere Rolle hat und dass sie versuchen, die Emotionen, die die Originalschauspieler machen, nachzuempfinden und den Ton, sodass du im, also eine gute Synchronisation merkst du immer daran, dass du nicht merkst, dass es synchronisiert ist. So, das ist natürlich auch so viel gewohnt, man ist das ja als Kind gewohnt, dass die Lippenbewegungen dann doch nicht hundertprozentig passen, wobei viele gute Regisseure achten ja darauf, dass gerade die Labiale, also die Verschlusslaute, dass die schon irgendwie passen, weil die sieht man ja. Das machen wir, das machen die Franzosen, das machen die Spanier. Für die Spanier lohnt sich das sogar noch mehr, weil die ja nicht nur Spanien mit ihren 60 Millionen haben oder 50 Millionen, wie viel Einwohner hat Spanien?
Ja, ungefähr 50.
Ja, sondern du hast ja auch eine ganze lateinamerikanischen, wobei ja da die dann da alles da in Lateinamerika nochmal neu vertonen, weil zum Beispiel die Kolumbianer sich in Spanien schon Probleme haben, die zu verstehen, obwohl das eigentlich die gleiche Sprache ist. Portugal übrigens auch, und zwar nicht für die 10 Millionen Portugiesen, sondern da kommen ja noch 40 Millionen Brasilianer dazu. Also auch da gibt es Synchronkultur, aber keine Synchronkultur, vielleicht die französische. Ach, die Italiener auch, übrigens, sind ja auch 60 Millionen. Mhm. Aber keine ist so gut wie die deutsche. Weil wir haben damit angefangen, wir haben es erfunden, wir haben die Standards gesetzt.
Ist das so? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wann wurde der erste Film synchronisiert?
Das weiß man nicht so hundertprozentig. Ja. Die haben zum Beispiel die Laurel und Hardy Filme, haben die sechsmal gedreht.
Stimmt.
Einmal auf Englisch, als dann auf Deutsch, dann auf Französisch. Das heißt, die sind einfach Laurel.
Das haben die selber gesprochen.
Also ja, haben die selber gesprochen.
Wussten nicht, was sie sagen und haben es halt stolpernd abgelesen.
Genau.
Ja.
Genau. Wobei der Laurel konnte, glaube ich, Deutsch. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Und die haben nach dem Krieg haben die dann angefangen zu synchronisieren. Und das ist so gut. Es gibt jetzt gerade einen großen Skandal, weil die KI Synchro ersetzt. Und nein, Netflix will das. Amazon Prime. Amazon Prime hatte jetzt einen Film, der war mit KI synchronisiert.
Und lass mich raten, kein guter.
Gar nicht. Also ging gar. Also die haben ja selbst das Dialogbuch. Also die haben die übersetzt. Also die haben mit Google Translator übersetzt und dann KI-Stimmen das sprechen lassen. Hätte ich nicht schon längst gestorben sein müssen. Was? Also wirklich, ganz schlimm.
Ja.
Gab einen riesen Shitstorm. Prime hat den Film auch sofort runtergenommen. Und wenn ich vorm Fernseher sitze und denke, die Stimme kenne ich, wer ist das? Gehst du auf die Synchronkartei, gibst die Serie ein, guckst, wer hat das synchronisiert, also ähnlich, ist nicht ganz Wikipedia, du schickst ein und entweder veröffentlichen die das oder nicht. Da habe ich auch schon 2-3 Mal geirrt, so, wenn ich was eingeschickt habe.
Was heißt einschicken? Also,
du gehst dann da, du kannst da anklicken, also du gehst auf den Film zum Beispiel, klickst an, Sprecher hinzufügen und dann kannst du was eingeben. Also kannst du sagen, die Rolle wird von dem und dem gesprochen.
Ach so, aber wenn es drinsteht, kannst du es einfach nachlesen. Also es ist auch nutzerbasiert. Ach, es wird moderiert. Du kannst es
genau,
nicht einfach
es
so
wird, es wird lektoriert sogar. Lektoriert, also es wird nichts veröffentlicht, was nicht vorher durch. So, die ist aber selbst bei Synchronsprechern inzwischen ist die oder Synchronschauspielenden ist die inzwischen, also die berufen sich alle auf die IMDb. Mhm. Auf die Synchronkartei, weil da steht wirklich alles drin, alles was gemacht wurde, alles was so. Und meine Lieblingsfunktion ist die Seite Statistiken.
Mhm. Welcher Sprecher am meisten gesprochen hat und was?
Richtig. Und zwar das wird aber was die Synchronkartei macht, die unterscheidet zwischen Filmen und Serien, weil das ja ein bisschen unterschiedlich ist. Ja, du kannst ja, wenn du eine Serie sprichst, dann sprichst du die ja, was weiß ich, sagen wir mal so wie The Simpsons oder so, 23 Staffeln und dann kommst du ja quasi zu nichts anderem. Also kannst du nicht, das ist aber trotzdem nur eine Rolle quasi. Ja? Oder bei einem Film, denn da bist du halt mal 3 Wochen im Studio oder im Atelier, inzwischen bloß noch eine Woche, wenn du eine Hauptrolle hast und kannst halt mehr machen. So, und dadurch gewichtet man das so ein bisschen um. Aber der meistbeschäftigte, also um das jetzt vielleicht mal ganz kurz einzuordnen, also gut beschäftigt bist du, wenn du irgendwas zwischen 1000 und 2000 Synchronrollen hast, dann bist du gut beschäftigt. So. Ja. Der meistbeschäftigte Synchronsprecher Deutschlands, zumindest der mit den meisten Rollen, der hat 4008 Rollen. Und das ist?
Ich weiß,
genau,
dass
Matthias Klages.
Und wir haben darüber schon mal gesprochen, deswegen müsste ich es ja wissen.
Matthias Klages, den kennt kein Mensch, weil der hauptsächlich Serien spricht und der hat auch keine sogenannten Feststimmen. Ansonsten der zweitmeistbeschäftigste, das ist Peter Flechner, der ist mit 3800 Rollen im Moment. Den kennt man aber wahnsinnig, also den kennt man aus wahnsinnig viel Comedy-Serien. Das ist die Feststimme von Ben Affleck, der spricht Ty Burrell in Modern Family zum Beispiel, also hier Phil Dunphy und so. Das nur nur mal so als Beispiel. Ja?
Wie kommt so eine Feststimme zustande? Ist das von
einem? Naja, also, weil die schon gucken. Also eine Feststimme entwickelt sich. Also,
es ist ja nicht so, du könntest jetzt nicht so einen US-Schauspieler, der jetzt seinen ersten Film, da weißt du ja auch nicht, was macht er dann. Aber wenn man das Glück hat, was weiß ich, Tom Hanks mal in seinem ersten Film gesprochen zu haben, dann wird man es auch bleiben.
Da ist es übrigens genau nicht so.
Ach so.
Weil den hatte Joachim Tennstedt, hatte Tom Hanks in seinen ersten Filmen, so Scott und Hooch und Big und so, das hatte das Joachim Tennstedt und dann kam irgendein Film, ich weiß nicht mehr welcher, und da wurde der auf Arne Elsholz umbesetzt. Mhm. Und seitdem war es Arne Elsholz, auch bei Forrest Gump, auch bei Philadelphia, wo alle gesagt haben, Arne Elsholz ist eigentlich ein sehr komischer, also das ist so, also der Humorgott eigentlich gewesen, als er noch gelebt hat. Und da hat dann die Marianne Groß, die Synchronregie bei Philadelphia hatte, was ja ein AIDS-Drama ist, das kann der Elsholz nicht sprechen. Und da hat Elsholz gesagt, ey, hör mal zu, ich bin ausgebildeter Schauspieler, natürlich kann ich das. Und hat es gemacht und es ist natürlich fantastisch. Ja. Und dann ist Elsholz aber gestorben und jetzt hat ihn wieder Tennstedt. Aber das ist so ein Sonderfall. Das ist ein
bisschen wie bei Sean Connery und James Bond, dass er nochmal zurückkam nach dem anderen, dieser Eintagsfliege.
George Lazenby.
Ja.
Nein, also auf jeden Fall. So, Peter Flechner ist der Zweitmeister mit 3.800 Rollen. Die 10 meistbeschäftigten Filmschauspieler und die 10 meistbeschäftigten Serienschauspieler getrennt voneinander. Mhm. Da muss Matthias Klages bei Serien auf Platz 1, bei Filmen taucht er gar nicht auf.
Naja, und Serien, wie du sagst, es ist schon ein Unterschied, ob das jetzt die Simpsons sind oder die Miniserie mit 4 Folgen. Gell? Also das ist schon,
genau.
Also man kann sowas ja nicht ganz objektiv gegeneinander ausmessen. Ja.
Und jetzt kommen wir halt zu dem Ding und da stehen nur Männer drin.
Ja.
Da hatte ich ja vorhin gesagt, Männer, Frauen ist ja ungefähr 70-30. Also du kannst sagen, du hast in einem Film hast du 10 Männerrollen, 2 Frauenrollen. So. Mhm. Und ich weiß nicht, wer die meistbeschäftigste Frau ist. Ich habe bestimmte Vermutungen, habe jetzt mal so ein bisschen rumrecherchiert. Ich habe bei Daniela Hoffmann, das ist die Stimme von Julia Roberts, die macht aber auch manchmal noch Serien. So. Da habe ich jetzt 1290 Rollen gefunden. Ich habe bis jetzt noch keine Frau, ich finde es ganz wenig Frauen, die über 1000 haben.
Schade, aber das wäre doch mal, du könntest doch mal eine Eingabe machen, die soll die Statistik zumindest so weit erweitern, bis die Frauen auch auftauchen.
Naja. Oder zumindest die Frauen nochmal extra auftauchen lassen.
Das geht
lassen.
Auch.
Ja, genau. Synchronkartei.de.
Sehr schön. Und da möchte ich nochmal ganz kurz dich dazu was fragen, weil wie kommt es und wer hat es erfunden und wen muss man dafür lebenslang in die Hölle werfen? Diese Sprechweise, diese Synchronsprechweise, diese affektierte, die kennst du ja. Wo kommt das her? Ist das Sitcom gewesen oder ist das, also du weißt, was ich meine? Dieses,
ja, ich auch. Wobei das, dieses Synchronsprech, also es gibt ja verschiedene Arten. Es gibt einmal diese etwas überdeutliche, das lag daran, dass die ersten Synchronrollen alles von Schauspielern vom Schillertheater gesprochen wurden und Synchron ist immer ein bisschen deutlicher als normal gesprochen wird. Das hat aber was mit dem, das hat aber was mit der, wenn du anfangen würdest zu nuscheln, würdest du es nicht verstehen.
Weil
du verstehst
ja
es
nicht weiterhelfen in dem Sinne.
Genau.
Also,
genau.
Oft ist Sprechen ja eine Kombination aus Lippen und...
Genau, das ist der eine Grund. Und der andere Grund, was du jetzt meinst, das ist dieses Gejaule von den Schwarzen. Das hat Ranulf Kronenberg erfunden. Ranulf Kronenberg ist, also ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber das Schwarze immer so kieksig und so hochsprechen.
Nee,
Eddie Murphy.
Das meine ich nicht. Das nervt auch. Das ist ja auch so ein bisschen so kasperhaft. Nee, ich meine eher diese, vor allem auch so Frauen. Da habe ich, also so.
Oh Dad, das war, oh Mama,
das,
oh Dad, das war
ich,
der Sommer
ich
meines
weiß nicht,
Lebens.
Es muss doch in der Synchron-Community, muss es doch ein Wort für diese, also
Synchronsprech.
Unechte, ja, aber das kann doch nicht.
Synchronsprech.
Das kann doch nicht.
Das gibt es aber nicht mehr. Also das wird eigentlich nicht mehr gemacht. Das ist in den 80ern, ist das ganz hoch gewesen. Dann kamen in den 90ern so diese ganzen Disney-Serien, wo das auch nochmal drin war. Und das ist ja auch so eine Gewohnheit, da gewöhnt sich das Ohr dran. Aber die meisten Filme gehen davon wieder weg.
Okay.
Ja, also die meisten Synchronsprecher, es gibt einen Synchronsprecher, der hat einen Podcast, Charles Rettinghaus, die Synchronsprecher von Jamie Foxx zum Beispiel oder von Jeffrey Dean Morgan, Keegan aus Walking Dead. Da wurde sich am Anfang immer drüber lustig gemacht, weil der extrem so sprach. Der spricht jetzt gar nicht mehr so.
Ja, aber den könnte man ja mal fragen, warum überhaupt? Warum hat er angefangen?
Weil die alle so gesprochen haben zu dem Zeitpunkt.
Das ist ein bisschen so ähnlich wie beim Poetry Slam. Da hat irgendein Arschloch, man nennt es mal so, wie es ist, ein Arschloch hat irgendwann angefangen, die Sätze nicht mehr beim Punkt zu beenden, sondern nach dem ersten Wort nach dem Punkt. Und jeder Depp hat es nachgemacht. Jeder dachte, ach, das muss so sein. Ja, stimmt.
Ja, genau.
Ja, und ich bin
das
ja nur wichtig.
Das ist selbst erfüllende
Prophezeiung. Ja, ich gehöre ja nur dazu, wenn ich es auch so mache. Wahrscheinlich war es da genauso. Das hätte mich jetzt interessiert, aber wahrscheinlich kann man den Hauptschuldigen gar nicht mehr rausfinden.
Nein, das hat sich so ergeben. Also und zum Beispiel hat Arne Elsholz, von dem ich vorhin gesprochen habe, der hat zum Beispiel die Tees irgendwann verbannt. Also, Samuel L. Jackson, der Sprecher Engelbert von Nordhausen, erzählte mal, wenn du früh in den Synchronstudios warst, da flogen dir die Tees nur so um die Ohren. Also die Ent-Tee, also die
Ent-Tee. Ja, ja.
Und das hat Elsholz zum Beispiel, der hat eine Methode gefunden, dass es trotzdem gut klingt, also sauber klingt, du aber dieses überbetonte Tee, was es ja im Amerikanischen überhaupt nicht gibt, ja, dass das hinten rausflog. Also
geht
das war
schon,
so der,
aber erstens weniger und zweitens, das hat ja dann was mit dem Mikrofon, also früher waren die Mikrofone vielleicht nicht so gut wie heute das Tee.
Ja, es klingt auch einfach unnatürlich.
Ja,
ach also so. Es geht immer mehr in Richtung Natürlichkeit.
Sehr gut. Und da, wie gesagt, die KI ganz schlimm. Und das ist doch gut, dass das jetzt mal bewiesen wurde bei dem einen Film, der so schief ging.
Ja, aber sie versuchen es ja trotzdem.
Versuchen es weiter. Und es wird, und das ist so, also ich bin gar nicht so pessimistisch in Bezug auf diesen Beruf oder erst recht auf unseren, ja, kreativen, ja, Beruf. Das kann.
Na, auf gar keinen Fall.
Das geht auf gar keinen Fall. Und da brauchen wir keine Angst zu haben. So, wir schließen ab mit. Moment.
Du schließt ab.
Ich schließe ab.
Ich habe auch noch eine.
Das stimmt. Ich bin schon raus. Aber ich schließe ab auch wieder mit Disney-Bezug, weil das ja meine
Welt ist.
Nein, also es gibt den Indux. Wortspiele sind ja immer besonders wichtig, witzig. Also INDUCKS.org. Und der ist aber, stammt aus Deutschland und das meiste davon ist auch auf Deutsch und die meisten Dinge, die da stehen, sind aus Deutschland. Dux, also man muss als, das weiß natürlich der Barks-Fan oder der Anhänger oder Gläubige weiß, man sagt nicht Duck, sondern Duck. Ich war ja mal auf dem Donaldisten-Kongress, wo ein Redner aus Versehen Donald Duck gesagt hat, kam aus dem Punkt, Duck, das war wirklich, wurde fast rausgejagt.
Kabarett.
So ähnlich, das ist ein bisschen so ähnlich, dieses ja. Und der Indux verzeichnet alles, was, also weltweit, aber wenn mich interessiert natürlich das vor allem in Deutschland, was an Disney Comics veröffentlicht wurde. Und man kann da eben recherchieren, was sie ja sehr oft machen, ist in so Heften dann irgendwas wiederholen, was sie eben ja aus dem Archiv und was nichts mehr kostet, nochmal abdrucken. Und dann kann man sich da versichern, ach, die Geschichte habe ich ja schon mal gelesen, da kann ich jetzt drüber gehen. Es gibt ganze, manchmal schreiben sie es auch selber ins Heft, aber da findet man dann so Sachen, so Überschneidungen raus oder natürlich Zeichner, ja, das ist hochinteressant. Mhm. Wer sich damit befasst, weiß natürlich, oder es gibt bestimmte Zeichner, die sehr markant zeichnen, die man auch unbedingt erkennt. Manche sind schwerer oder nur für Fortgeschrittene, aber was weiß ich, Karl Barks oder so, da brauche ich jetzt keinen Indux, um rauszufinden, dass es von ihm ist oder Don Rosa, aber es ist natürlich trotzdem spannend, was haben die alles gemacht, wie hieß die Geschichte im Original, in welchen Ländern ist sie veröffentlicht, was gibt es für Remakes, das ist auch ganz verbreitet, dass man so klein, vor allem diese kleinen mit von einer Seite, so eher Gag-Stories, kleine Gags gezeichneter Art, dass man sagt, ja, wie oft ist diese Art von Gag denn schon mal anders gezeichnet worden? Das ist hochinteressant.
Wer sind die Hauptzeichner? Sind das die Italiener oder?
Ja, also wenn man jetzt die Masse der gesamten Veröffentlichungen seit es eben in den 1930 kam der erste Mickey Comic Strip, also zwei Jahre nach dem ersten Film oder anderthalb Jahre nach dem ersten Film und seitdem alles veröffentlicht. Die Amerikaner haben irgendwann komplett aufgehört, da wird nichts mehr veröffentlicht. Der Markt ist auch nicht gut, nicht groß, da wird also hauptsächlich importiert. Und irgendwann haben die Italiener ein Heft gehabt, was sehr dick war und sehr, sehr, das Format war ein anderes, also das kleine Format mit drei Reihenbildern. Das Mickey Mouse Heft ist ja mit vier Reihen und das lustige Taschenbuch mit drei. Und da kommen dann eben hauptsächlich die italienischen Geschichten, weil die das damals ganz viel brauchten. Also der Markt war anscheinend so, dass dieses Heft sich so gelohnt hat. Topolino heißt es. Und das ist so die führende Zeitschrift nach wie vor in Europa. Und da entsteht eben auch am meisten ein anderer, also der Disney Verlagskonzern hat seine Zentrale in Kopenhagen für Europa, der Egmont Verlag, und der bespielt es von da, aber jetzt Dänen gibt es kaum, es gibt auch fast keine deutschen Zeichner und Autoren, also quasi nicht, inzwischen gibt es viele Spanier und in Südamerika gibt es viele.
Ah, okay.
Manche Italiener zeichnen eben auch für dieses dänische Format, und das ist das Konkurrenzformat, aber die allermeisten sind tatsächlich, und das merkt man unten an den Geschichten auch, also im ersten Bild einer Geschichte ist ja immer so ein Code abgedruckt. Das ist meistens ein Buchstabe mit Zahlen, also I, minus, also Bindestrich und dann kommt eine vierstellige Zahl und das ist die Heftnummer in Italien. Die nummerieren nicht pro Jahr durch, sondern die haben einfach fortlaufend, während das dänische Modell notiert in Jahreszahl. Also da wäre es D, und das heißt nicht Deutschland, sondern Dänemark, D, 2,6 ist 2026 und dann kommt eine drei- oder vierstellige, ich glaube dreistellig, die dann also durchnummeriert in dem Jahr. Und das kann man dann natürlich sehen. Und die, wie du sagst, also die Zeichner, Barks war sehr fleißig, hat viel der vor allem war der einer der wenigen, die auch Autoren gleichzeitig waren. Das ist sehr selten. Die schreiben und zeichnen gleichzeitig. Dann sehr fleißig war Vicar, also in den 80er und 90er Jahren die meisten Geschichten kamen von Vicar, einem Argentinier. Victorios hieß der und der hat aber nichts selber geschrieben, nur gezeichnet. Dann Toni Strobel war ein Amerikaner, der hat sehr markanten Zeichenstil, sehr einfach, der hat vor allem so Gag-Stories geschrieben. Heutzutage sind es andere, Cavazzano ist auch so ein älterer Italiener, der macht auch noch viel. Und ja, aus Finnland gibt es, warte mal, wie heißt der, jetzt habe ich es irgendwie.
Ist eigentlich auch egal.
Also es gibt, man kann sich da einen Spaß draus machen und das eben dann auch beim Lesen immer mitdenken oder man liest es da einfach nach und der Indux liefert halt alle Informationen über. Und was auch manchmal ist, wenn man sagt, oh, die Geschichte kenne ich doch irgendwoher und da war sie ganz anders, das kann auch mal sein, weil, das machen sie heute nicht mehr, aber früher sind auch Geschichten einfach gekürzt worden, ja. Da hat man gesagt, wir haben jetzt, die Seite ist, das Comic ist zwar 10 Seiten lang, wir haben auch nur 8 Seiten im Heft und dann nehmen wir irgendwas raus, ja. Und das ist natürlich für einen, also sozusagen das einfache Schulkind, das man da vor Augen hatte als Kunde, dem ist das vielleicht egal, aber für den Comic-Fans ist das ja ein Sakrileg. Oder auch mal, ja, wir haben jetzt hier eine Werbung, die ist so groß wie ein Bild. Ja, dann nehmen wir doch das Bild, was da ist, einfach raus. Dann ist also so, auf so einer Seite sind 7 Bilder und eine Werbung. Ja, super.
Na schön.
Also viel Blödsinn, aber man kann das dort alles auch nachlesen. Und das ist wirklich ergiebig. Okay, dann kommst du nochmal dran.
Ja, und zwar eine Website, die ich ziemlich genau einmal im Jahr brauche, dann aber sehr intensiv, sehr extrem und die mir quasi ein neues Hobby beschert hat. Und zwar ist es die Seite wetteronline.de. Seit ich ein eigenes Sommertheater betreibe, Wetter Online ist, es gibt ja auch noch wetter.de und wetter.com und von RTL und so bla 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 bla. Ich bin halt auf Wetter Online gelandet. Das ist ja auch so ein bisschen, letztendlich zeigen alle Webseiten dasselbe an. Wobei die schon relativ zuverlässig ist, was zumindest den momentanen Wetterverlauf betrifft. Und ich stehe ja ganz oft beim Einlass da und während andere sich nochmal mit dem Text beschäftigen, bin ich die ganze Zeit bloß auf Wetterradar am Gucken, Regenradar. Also kommt das Regengebiet und so. Ich habe zum Beispiel mitgekriegt, das Beste für uns ist Südwestwind. Weil Südwestwind kommt das Regengebiet aus Richtung Harz, Richtung Magdeburg und in den seltensten Fällen kommt das Regengebiet über den Harz. Magdeburg gilt tatsächlich, das ist kein Scherz, gilt als eine der niederschlagärmsten Regionen in Deutschland, nicht, dass hier Wüste ist, aber weil ganz viele Regengebiete und vor dem Klimawandel, also vor der, so hatten wir eigentlich immer Südwestwind, also hatten wir immer Wind vom Atlantik, das hat sich jetzt durch die Abschwächung des Jetstreams, hat sich das ein bisschen verändert, wir kriegen jetzt ganz oft auch Wetter aus dem Osten. Aber
solange
das sind alles so Sachen.
Hoffentlich nichts anderes kriegen.
Naja, man weiß es nicht, ja. So, und dadurch gibt es so viel Open-Air-Geschichten auch in Magdeburg, weil das eigentlich während des Sommers, also du hast eigentlich relativ selten Regen hier. Und ich bin aber ziemlich gut, ich kann so, wird es denn heute noch regnen? Naja, Wetterradar sagt, in 2 Stunden kommt Regen. Gucke ich auf meinen Regenradar, analysiere die Regenbewegung und sage, ja, da ist der Harz, das kommt von da, hier löst es sich auf. Nee, ich glaube nicht. Oder ich habe wirklich schon mal eine Pause um 10 Minuten verlängert, weil es goss in Strömen. Und Franzi fing dann auch an, wir müssen jetzt weitermachen, wir müssen jetzt sagen, nein, wir warten jetzt bitte noch 10 Minuten. Und ich stand da mit meiner Wetter-App und ich hatte auf die Minute recht.
Sehr gut.
So, Achtung, jetzt hört's auf. So, klappt die Bühne bitte wieder auf. Wir machen weiter.
Ja, cool. Also
Wetter online. Aber man muss da auch.
Wir machen mal eine Sonderfolge über die Wetterphänomene in Magdeburg.
Ja, das interessiert die Leute bestimmt total. Bestimmt mehr als die Wahlumfragen.
Wahrscheinlich. Ja? Ja, lieber Sebastian, das war ja jetzt alles hochinteressant. Guck da mal rein in dieses Internet. Und es ist trotzdem, und also natürlich gibt es inzwischen halt, wie gesagt, das, wo alle sich informieren, was so gebündelt ist, aber es ist doch immer spannend, wenn es so fast manchmal so nerdige Dinge gibt, die halt es nicht nach draußen schaffen und trotzdem eine große Verbreitung haben, weil es doch vieles, und vor allem dann, wenn sie Community-basiert sind, das ist oft ja auch sehr gut, ist ja, nicht fehlerfrei, weil
logischerweise.
Fehler sind dann auch, wer entscheidet das dann und so weiter, ob was falsch ist oder nicht, also das ist dann ein Risiko, aber grundsätzlich ist das doch eine schöne Landschaft der Seiten, die wir da jetzt hier aufgezeigt haben.
Das auf jeden Fall.
Gut, apropos Wetter, der Sommer ist bald vorbei. Naja, der kalendarische Sommer ist jetzt
genau,
dann vorbei.
Genau, und wir werden im kalendarischen Herbst, die erste Folge ist dann logischerweise nächsten Donnerstag. Das ist dann 3 Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Das ist vielleicht dann vermutlich auch die letzte Folge, Luke und Hengstmann. Wir werden es nicht genau wissen, wie die aktuellen Umfragen sind, weiß ich nicht. Könnt nachgucken, aber das ist ja jetzt auch schon wieder ewig her. In die Zukunft gucken kann ich leider nicht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sommer, Tilman. Wir hören uns dann nächste Woche wieder zu unserer regulären Folge und da werden wir uns dann wieder auch mal mit aktuellen Themen beschäftigen. Bis dann wünsche ich dir einen schönen Sommer gehabt zu haben, Tilman. Ciao.